Deutschlandfunk. Kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk Oliver Heckmann. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Tja, gerecht soll es zugehen in Deutschland auch und gerade zwischen den Generationen. Die Rentenpolitik, sie beruht ganz besonders darauf, dass sich alle darauf verlassen können, dass es eben gerecht zugeht. In den kommenden Jahren aber, da gehen Millionen sogenannte Babyboomer, das sind Personen mit Geburtsjahren in den 50er und 60er Jahren, in den Ruhestand. Dann müssen bei dem umlagefinanzierten System viel weniger Junge für viel mehr Ältere aufkommen. Ohne eine Reform würde das sogenannte Rentenniveau empfindlich sinken. Die Sozialdemokraten aber, die wollen sicherstellen, dass Rentnerinnen und Rentner nicht ärmer werden im Vergleich zur arbeitenden Bevölkerung und wollen Renten auch in Zukunft an die durchschnittlichen Gehälter koppeln. Das Rentenniveau soll deshalb für die kommenden 15 Jahre weiter auf 48% des Durchschnittsgehalts festgeschrieben werden. Das aber hat einen gewaltigen Preis. Derzeit kosten alle Rentenleistungen 370 Milliarden Euro. Im Jahr 2045 wird es doppelt so viel sein, über 800 Milliarden Euro. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen in Zukunft also tiefer in die Tasche greifen, denn die Rentenbeiträge, die paritätisch von beiden Seiten gezahlt werden, sie werden von jetzt 18,6 auf 22,7% steigen. Etwas dämpfen soll der Rentenbeitrag in Zukunft eine völlig neue Säule, die die FDP durchgesetzt hat, das sogenannte Generationenkapital. Der Staat nimmt Kredite auf und erwirbt dafür Aktien, doch die Entlastung ist überschaubar. Sie soll die steigenden Rentenbeiträge gerade mal um 0,4 Prozentpunkte abdämpfen. Noch im November soll der Bundestag die Reform verabschieden, auf die sich Finanzminister Lindner und Sozialminister Heil geeinigt nicht hatten. Doch die Kritik der Opposition, die ist laut. Auch Ökonomen, Wirtschaftsvertreter und der Rechnungshof kritisieren die Reform mit deutlichen Worten. Das geht auf Kosten der Jungen, protestiert auch die FDP-Bundestagsfraktion. Sie will das Gesetz noch erheblich nachbessern. Die SPD allerdings, sie spricht von einer Sollbruchstelle für die Koalition. Könnte die Ampel an dem Projekt scheitern? Geschenk für die Babyboomer, Last für die Jungen. Wie gerecht ist das Rentenpaket 2? Das ist die Frage heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Und das sage ich auch unseren Mitdiskutanten. Das ist zum einen Matthias W. Birkwald, die Partei Die Linke. Er ist Obmann seiner Gruppe im Bundestag als Ausschuss für Arbeit und Soziales bei mir in Köln. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Dann haben wir Martin Rosemann in der Runde von der SPD. Er ist Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher. Er ist uns aus Tübingen zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Rosemann.
Guten Morgen.
Anja Schulz ist bei uns von der FDP. Sie ist die Berichterstatterin für ihre Fraktion zum Thema Rente. Schönen Gruß in unser Hauptstadtstudio. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Und Stefan Stracke von der CSU, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, Mitglied im Fraktionsvorstand der Unionsbundestagsfraktion. Ihnen hören wir aus München. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Stracke.
Schön, Sie zu hören.
Heute früh hatten Sie die Möglichkeit, schon Ihre Meinung zu sagen. Hier eine kleine Auswahl.
Abgemeinnahme aus Köln bei Stuttgart. Ja, das aktuelle Rentenpaket ist in meinen Augen ein trauriges Abbild des Versagens der Politik in der Frage einer nachhaltigen Regelung der Altersvorsorge in unserem Land, die längst hätte erfolgen müssen.
Guten Morgen, hier ist Andreas Paulus Andernach. Das Rentenpaket 2, davon Fairness zu sprechen, das finde ich eine Farce. 48% Rentenniveau ist eigentlich eine absolute Frechheit. Nach 45 Jahren Arbeit reicht das bei vielen hinten und vorne nicht.
Müller aus Hildesheim, die bringt gar nichts, wenn man nicht unten an der Basis bei den Beiträgen alle in einen Topf fallen. Sonst kommen die Babyboomer und dann ein paar Jahre später implodiert das ganze System von innen.
Guten Morgen, Müller aus Meißen. Das Festschreiben des Rentenniveaus auf 47% oder 48% ist das Mindeste, was man erwarten kann. Es müsste eigentlich noch viel höher sein. Und es ist eine ganz große Ungerechtigkeit, dass die Renten besteuert werden. Parteien, die Menschen mit 60, 70, 80, 90 Jahren zwingen, zum Finanzamt zu gehen und Steuern zu bezahlen auf die Rente, sind für mich das Allerletzte.
Dr. Olaf Schäfer, Berlin. Man bildet jetzt ein sogenanntes Generationenkapital. Das heißt sozusagen, aus Staatsmitteln werden da, man sagt Aktien gekauft, Fonds, was weiß ich, das machen ja andere Länder auch. Die Renditen sollen dann wohl die Renten stabilisieren. Das Ganze ist natürlich ein Spiel. Ich sag mal, in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass die Aktienmärkte nur eine Richtung aufwiesen in der Tendenz, also über die Jahre. Aber wer sagt uns denn, dass das so bleibt?
Tja, soweit eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh bereits angerufen haben und ihre Meinung mitgeteilt haben. Geschenk für die Babyboomer, Last für die Jungen. Wie gerecht ist das Rentenpaket 2? Ein Thema, das alle Menschen eigentlich hier in Deutschland betrifft, dass die Emotionen natürlich auch lostritt. Wir wollen vielleicht mit der Frage starten, die Frage an Sie, Anja Schulz von der FDP vielleicht zunächst. Wie dringend ist denn eigentlich eine Reform? Welche Folgen hätte es denn, wenn alles so bleibt, wie es ist?
Eine Reform ist auf jeden Fall geboten. Dann das demografische Problem haben Sie ja gerade sehr deutlich skizziert. Wir werden immer älter, das ist wunderbar, wir leben länger, wir leben gesünder. Und das hat natürlich eine Folge, wenn wir zu wenig junge Menschen haben, die in das System einzahlen. Und es ist nur fair, dass selbstverständlich jetzt die ältere Generation auch eine auskömmliche Rente bekommt. Gleichzeitig müssen wir aber im Blick behalten, dass die junge Generation nicht durch hohe Beiträge über Gebühr belastet wird. Und das ist immer ein riesiges Spannungsfeld, wenn wir uns das Thema der Generationengerechtigkeit angucken. Und insofern ist für uns jetzt ganz wichtig, dass wir gründlich arbeiten, dass es hier nicht schnell gehen muss, sondern dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit steht. Und dass wir jetzt im parlamentarischen Verfahren uns das Gesetz noch mal ganz genau angucken und es optimieren und verbessern, sodass alle Generationen dort von profitieren können.
Ist vielleicht gerade bei der Rentenpolitik wichtig, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht, weil da geht es ja auch sehr stark um Vertrauen und um Vertrauen auch der Menschen. Es geht da ja auch um was. Martin Rosemann von der SPD, die Frage an Sie. Das sogenannte Rentenniveau, das haben wir ja schon jetzt mehrfach genannt, das Stichwort, das gibt ja an, wie viel Rente jemand erhält, der 45 Jahre lang eingezahlt hat und immer zum Durchschnittslohn gearbeitet hat. Die SPD, die will dieses Rentenniveau auf 48% halten. Weshalb ist Ihnen das so wichtig?
Ja, es ist ein ganz wichtiges Versprechen unseres Sozialstaats, dass man auch im Alter anständig leben kann. Und da ist es, wie auch in dem einen Beitrag vorhin rauskam, eigentlich nur das Mindeste, dass dieses Rentenniveau dauerhaft auch für die heute junge Generation gesichert ist und sich auch die Beschäftigten von heute darauf verlassen können. Im Übrigen habe ich den Eindruck, wir müssen mal so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Es gibt sicherlich Herausforderungen dadurch, dass die geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren in die Rente gehen, dass die den Arbeitsmarkt verlassen. Aber wir hatten solche demografischen Umbrüche schon mal in der Zeit zwischen 1990 und 2010. Und wenn wir uns anschauen, was würde passieren ohne die Niveaustabilisierung, dann würde der Beitragssatz auch steigen. Gleichzeitig würde aber das Rentenniveau sinken. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht steigende Beiträge und ein sinkendes Rentenniveau. Wenn Sie mal das Jahr 2040 beispielsweise nehmen, dann sagen die Prognosen, ohne dieses Reformpaket ein Beitragssatz von 21,3% voraus. Also sinkendes Rentenniveau und steigender Beitrag. Und wenn wir das Rentenniveau stabilisieren, dann würde der Beitrag mit dem sogenannten Generationenkapital nur einen Prozentpunkt höher liegen. Das heißt, die Finanzierung ist eine Herausforderung, aber es ist nicht so dramatisch, wie das teilweise geschildert wird. Und es hängt vor allem davon ab, dass wir uns auf dem Arbeitsmarkt gut entwickeln. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass ein stabiler Arbeitsmarkt entscheidend ist. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren erlebt, dass die Rente heute deutlich besser dasteht, als es noch vor 15, 20 Jahren vorausgesagt worden ist und die Beiträge eben deutlich niedriger sind, als es vorausgesagt wurde. Insofern ist das machbar, wenn wir auf dem Arbeitsmarkt stabil bleiben, wenn wir Zuwanderung haben und wenn wir eine gute Arbeitsmarktpolitik machen.
Hört sich erstmal alles gut an, Herr Rosemann. Wir gehen trotzdem nochmal natürlich im Verlauf der Sendung in die Details der Reform rein und gucken mal, wie gerecht es denn wirklich auch dann zugeht. Stefan Stracke, vielleicht an Sie die Frage von der CSU an die Opposition sozusagen. Hubertus Heil, der Arbeits- und Sozialminister, der spricht von einem Beitrag zur Leistungsgerechtigkeit und gesellschaftlichen Stabilität. Es gehe um die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, um Respekt vor ihren Lebensleistungen. Und er weist darauf hin, dass für die meisten Menschen die gesetzliche Rente die wichtigste und für viele auch die einzige Absicherung im Alter sei, vor allem auch in Ostdeutschland. Aber die Reform, die richte sich eben auch an die 35 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute. Das Grundversprechen, dass man nach einem Leben voller Arbeit im Alter ordentlich abgesichert ist, das gelte es jetzt für alle Generationen zu erneuern. Herr Stracke von der CSU, hat er da nicht recht?
Es geht ja gerade bei der Rentenfinanzierung darum, dass wir eine gute Altersabsicherung haben auf der einen Seite und gleichzeitig dafür sorgen, dass diese Alterssicherung auch zukunftsfähig finanziert ist. Nur dann habe ich auch ein Leistungsversprechen, das tatsächlich trägt. Und genau daran setzt ja die Kritik ein. In den 2000er Jahren war klar, dass wir die Auswirkungen des demografischen Wandels eigentlich gerecht und fair zwischen den Generationen verteilen wollen. Also das heißt, dass auch die Rentnergeneration ein Stück weit damit dazu beitragen soll, dass der demografische Wandel da ist, dass dieser auch Geld kostet und dass dies gerecht ist und fair zwischen der erwerbstätigen Generation und der Rentnergeneration. Und so hat man einen Ausgleich formuliert und gerade von diesem Ausgleich will man jetzt nichts mehr wissen. Das geht ausschließlich zu Lasten der Beitrags- und Steuerzahler. Und das ist das Thema, das uns an dieser Stelle umtreibt. Und am Ende ist es eben keine Antwort auf den demografischen Wandel. Es werden die Leistungen schlichtweg nur ausgeweitet und das Ganze kostet dann eine Stange Geld. Und wir müssten vielmehr auch in die betriebliche und in die private Altersvorsorge blicken.
Matthias W. Birkwald von der Partei Die Linke, der vierte hier in der Runde bei mir hier im Studio in Köln. Dieses Grundversprechen, von dem Hubertus Heil spricht, das zu erneuern, ist das ein richtiger Ansatz?
Also die Rente muss zum Leben reichen und da kann man schon sagen, die SPD möchte, dass die Renten so schlecht bleiben, wie sie sind. Über alle 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben wir derzeit einen durchschnittlichen Zahlbetrag von 1209 Euro. Gut, da sind auch Renten drin von Menschen, die nur kurz eingezahlt haben. Aber wenn ich mir vorstelle, dass im Jahr 2023 der durchschnittliche Rentenzahlbetrag bei 1425 Euro war für diejenigen, die 35, 45, 50 oder mehr Jahre gearbeitet haben, dann kann ich nur sagen, das deutsche Rentensystem ist alles andere als generös. Erst recht, wenn man sich den Vergleich mit den anderen 37 OECD-Staaten anschaut. Da gibt es
inwiefern?
Da gibt es viele Staaten, in denen die sogenannte Nettoersatzrate deutlich höher ist, als das in Deutschland
Nettoersatzrate
der Fall
müssen Sie vielleicht
kurz Nettoersatzrate erklären. Heißt, welchen Anteil von meinem letzten Gehalt erhalte ich? Das ist das, was viele Menschen fälschlicherweise unter Rentenniveau verstehen, aber das ist das, wonach Menschen ihre Rente bewerten. Das heißt, Deutschland sind die Alten zu wenig wert. Wir geben vom Bruttoinlandsprodukt für die Rentnerinnen und Rentner deutlich weniger aus als die Österreicher, als die Franzosen, die Italiener, die Spanier und die Schweden und viele andere. Und deswegen, wenn man das auch nur in Europa vergleicht, muss man sagen, wir brauchen höhere Renten. Und in dem zum Beginn der Sendung haben ja zwei Herren gesagt, 48% Rentenniveau, das ist eine Frechheit. 48% seien das Mindeste, das muss höher sein. Und deswegen sagen wir Linken, und wir sind uns da einig mit der IG Metall, mit der Gewerkschaft Verdi, mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der Volkssolidarität, dem Sozialverband Deutschland und dem immerhin 2 Millionen Mitglieder starken Sozialverband VdK, dass das Rentenniveau auf 53% angehoben werden müsste. Und das ist mit moderaten Beitragssatzsteigerungen auch finanzierbar. Und es ist
da
auch
dann
generationengerecht,
dazu, wie das weil das umgesetzt werden
den Satz bitte noch, weil ja. Wenn das Rentenniveau steigt, steigt der Rentenwert und den kriegen dann alle Jungen immer mindestens. Und deswegen müssen auch die Jungen, die Jüngeren und die Mittelalten ein Interesse an einem höheren Rentenniveau haben.
Anja Schulz von der FDP, Sie vielleicht dazu, gibt Deutschland zu wenig für Rentnerinnen und Rentner aus?
Wichtig ist natürlich, dass die Lebensleistung gewürdigt wird. Wenn wir uns Deutschland mit anderen Ländern im Vergleich angucken, da gibt es gerade vom RCA-CFA-Institut so einen globalen Index
das zu ist was für ein Institut ist das bitte?
Das Mercer CFA Institut hat einen Global Pension Index gerade rausgegeben für das Jahr 2024 und da rangiert Deutschland auf Platz 20. Ist sogar vor Ländern, die jetzt gerade genannt wurden, wie beispielsweise Österreich, und zwar gemessen an Angemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität. Natürlich müssen wir darauf achten, dass die Renten auskömmlich sind. Wir müssen aber auch darauf achten, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wie Beitragssatz und Rente, ausgezahlte Rente, dann im Verhältnis zueinander stehen. Und wichtig ist, dass wir ein dreigliedriges Rentensystem haben. Das heißt, in der Regel haben die Menschen, die Mehrheit zumindest, nicht nur eine gesetzliche Rente, sondern gleichzeitig noch die Möglichkeit, eine betriebliche und private Rente in Anspruch zu nehmen, sodass das Gesamteinkommen der Rentnerinnen und Rentner, auch der jetzigen Babyboomer, die demnächst in den Ruhestand gehen, doch deutlich höher ist im Vergleich zu anderen Ländern.
Aber das gilt nicht, Frau Schulz, für alle. Gerade in Ostdeutschland, ich habe es gerade schon erwähnt, es ist ja wohl so, dass die gesetzliche Rente die wichtigste beziehungsweise für ganz viele Menschen die einzige Einkommensquelle im Alter ist.
Das stimmt. Das gilt natürlich nicht für alle. Es ist aber wichtig, dass wir immer das Gesamte sehen. Und natürlich braucht es Lösungen für diejenigen, die geringere Renten haben. Aber insgesamt ist es schon so, dass unsere Renten jetzt ein gutes Niveau haben, ein auskömmliches Niveau. Und es nicht so ist, dass die Mehrheit unserer Rentner zu wenig zur Verfügung hat im Verhältnis zu dem, was sie eingezahlt haben. Wenn wir uns beispielsweise die jetzige Rentnergeneration angucken, ist es so, dass gerade die Kohorte der Babyboomer nutzt ganz oft auch schon die Möglichkeit des frühzeitigen Renteneintrittes. Wenn ich vorzeitig in den Ruhestand eintrete, dann muss ich mit Abschlägen rechnen. Da werden mir pro Monat, den ich vorzeitig in den Ruhestand gehe, 0,3% abgezogen. Und das mache ich ja nicht, wenn ich es mir nicht leisten kann. Das heißt also, wir müssen immer darauf achten, dass wir das große Ganze sehen und nicht mit einzelnen Feldern uns da an der Stelle nur beschäftigen, sondern für diejenigen dann andere Lösungen finden.
Ganz kurz, Herr Birkwald.
Ja, 18% aller Menschen haben Ansprüche in der gesetzlichen Rente, einer Betriebsrente und der privaten Vorsorge. Das ist noch nicht einmal ein Fünftel. Das ist ein wesentlicher Hinweis. Und laut Statistischem Bundesamt 42% aller Rentnerinnen und Rentner erhalten eine Gesamtalterssicherung von weniger als 1250 Euro. Da kann man nicht sagen, die Renten seien auskömmlich.
Also sind viele, viele Zahlen natürlich da auch im Spiel. Ich bitte ein bisschen um Verständnis. Das ist natürlich ein kompliziertes und wichtiges, komplexes Thema. Herr Rosemann, ich möchte aber zurückkommen auf die Reform, die jetzt vorgesehen ist, die jetzt ja im Bundestag ja beraten wird. Die Frage ist ja, also ob das gerecht ist, so wie es so stattfindet. Das Rentenniveau soll auf 48% stabilisiert werden bis zum Jahr 2040. Dafür werden die Rentenbeiträge noch mal weiter steigen, von heute 18,6 auf 22,3%. Der CDU-Politiker Hermann Gröhe, der sagt, das sei schäbig gegenüber den jungen Leuten. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, spricht von einem Anschlag auf die junge Generation. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Ja, ich halte das für maßlos überzogen und auch für falsch. Denn Sie haben eben gesagt, die Rentenbeiträge würden weiter steigen. Wir haben den Rentenbeitrag jetzt auf einem seit langem stabilen Wert von 18,6%. Der war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre schon mal deutlich höher, über 20 Prozentpunkte. Und ich habe ja eben schon gesagt, wenn wir nichts tun, dann steigen die Beiträge und es sinkt das Rentenniveau. Und das ist für uns gerade nicht generationengerecht. Also dann müssen die Jungen mehr zahlen und sie kriegen auch noch unter dem Schnitt weniger raus, weil sie ihre Renten eben dann nicht mehr mit den Löhnen mithalten können. Das ist das Gegenteil von generationengerecht. Und wenn es sogar noch weitergeht, dann wollen ja einige politische Wettbewerber, dass die Leute auch noch über 67 hinaus alle arbeiten müssen. Dann haben wir also, sollen die Leute länger arbeiten, mehr zahlen und sie kriegen geringere Renten. Das ist das Gegenteil von generationengerecht. Und deswegen ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, dass wir das Rentenniveau langfristig stabilisieren.
Stefan Stracke von der CSU, was halten Sie von dieser Argumentation?
Herr Heckmann, Sie hatten ja mal angesprochen gehabt, dass die Rentenausgaben verdoppeln sich bis ins Jahr 2040, 45 auf 800 Milliarden Euro. Und das zeigt den gesamten demografischen Wandel, der da dahinter steckt. Und deswegen muss das auch finanziert werden. Und zwar von der erwerbstätigen Generation. Und wenn wir sie jetzt überlasten, dann ist es das Gegenteil von Sicherheit. Und darum geht es am Ende. Bleibt es bei dem, was eigentlich Rot-Grün damals unter Schröder eigentlich gesagt hatte, dass wir hier den demografischen Wandel fair austarieren wollen zwischen den Generationen? Oder verabschiedet man sich davon?
Würden Sie denn auch da sagen, Herr Stracke, entschuldigen, wenn ich hier einhake, dass das auf Kosten der Jungen geht? Die Stabilisierung des Rentenniveaus.
Ja, wir hatten eine Sachverständigenanhörung gerade zu diesem Gesetzesentwurf und da wurde klar, dass gerade die Generation der 40-Jährigen und Jünger diejenigen sind, die draufzahlen werden. Und deswegen wurde auch von den Sachverständigen erklärt, das ist nicht generationengerecht, was ihr hier tut. Das ist eine Bevorzugung derer, die schon älter sind. Die sind diejenigen, die als Erste davon profitieren. Und deswegen da Finger weg, so die Aussage der Sachverständigen. Und wenn man sich die Lasten hier anschaut, dann sieht man, dass wir alleine durch den demografischen Wandel in den 40er Jahren 45 Milliarden im Jahr an Mehrkosten haben. Und dann kommen nochmal 32 Milliarden obendrauf, alleine durch das Rentenpaket. Und das muss gestemmt werden. Und das in einem schwierigen Umfeld.
Ja. Aber die letzten Zahlen,
das ist das Entscheidende.
Letzten Zahlen zeigen ja, selbst wenn sie stimmen würden, schon mal, dass diese 800 Milliarden, also die Verdopplung, eine reine Panikmache ist.
Ich möchte Ihnen ein, zwei E-Mails zu Gehör bringen. Wolfgang Jeckel hat uns geschrieben, er sei 71 Jahre alt und er schreibt, man sollte eher fragen, was können wir uns leisten, was ist überhaupt zu finanzieren und damit zusammenhängend zweitens, muss das Sozialsystem nicht eigentlich auf eine massiv ausgeweitete Finanzierungsbasis gestellt werden, Kapitalerträge und Beamte einbeziehen, längere Lebensarbeitszeit und so weiter, damit der Rentenanspruch gehalten und Altersarmut vermieden werden kann. Das ist die Meinung von Wolfgang Jeckel und Toni, einen unserer Hörer Toni, hat uns eine Mail geschrieben. Zitat, diese ganze Diskussion um die Gerechtigkeit des Rentenpakets 2 ist nichts weiter als ein unsägliches Gegeneinander Ausspielen von jungen gegen alte Arbeitnehmergeneration. Die Meinung unseres Hörers Toni. Und dann hat uns aus Viersen unser erster Hörer angerufen, das ist Herr Schönrock. Schönen guten Morgen. Herr Schönrock, was ist denn Ihr Punkt, Ihre Frage? Bitte.
Ja, ich habe jetzt dem Anfang der Sendung ja verfolgt und da sind die wichtigen Punkte erwähnt worden. Jetzt was, wer wie viel kriegt, beziehungsweise da dieses Gespenst, finde ich, dass die Beiträge sich da verdoppelt und dass da Unsummen 800 Milliarden zusammenkommen. Es ist ja im Moment so, dass die Leute, die eine geringe Grundsicherung haben, die oder eine geringe Rente haben, die hängen ja sowieso bei der Grundsicherung im Alter. Die Zahlen, die werden ja auch nicht genannt. Oder gibt es da, da sind ja die Experten, die grüße ich erstmal alle in der Runde. Die sind ja sowieso, werden jetzt gezahlt. Und so wie das im Moment mit der Rente ist, mit den 48%, das ist ja zum Glück gestoppt worden, weil es hieß ja bis vor ein paar Jahren, es war gar kein Ende in Sicht. Das heißt, statt 48 wäre noch auf 32 oder noch weiter runtergegangen. Und da heißt ja immer Generationengerechtigkeit. Ich persönlich, als ich im Berufsleben angefangen habe, da hieß es noch, ich glaube, 68% oder 65%. So, das heißt, man musste zweimal ankämpfen. Einmal gegen diese sinkenden Prozente, die da vorgegeben sind von der Rentenversicherung. Dann mit der Inflation, dann mit den ganzen Beiträgen, die man selber da bezahlen muss. Und ja, die Frage ist, die FDP, ob die jetzt mal bereit wäre, da einfach mal zu sagen, Privatversicherte bzw. Selbstständige müssten auch was bezahlen. Weil jetzt landen ja auch viele Selbstständige, die ich kenne, die irgendwann berufsunfähig geworden sind oder pleite gegangen sind. Die landen hinterher auch in der Rente, beziehungsweise bei der Grundsicherung. Da könnte man direkt sagen, wir machen das ordentlich. Die und die Leute sind mit abgesichert, die Selbstständigen, sage ich mal, Beispiel Niederlande.
Ja, Herr Schönrock, danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf aus Viersen. Die Frage richtet sich direkt an Anja Schulz von der FDP.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Herr Schönrock. Antworte ich Ihnen gerne. Also, Bei dem Rentenpaket geht es ja primär jetzt darum, dass wir zum einen eine kapitalgedeckte Komponente in die gesetzliche Rentenversicherung implementieren und zum anderen, dass wir das Rentenniveau dauerhaft bei 48% festschreiben. Wenn wir, also mal angenommen, dieses Gesetz gäbe es gar nicht, dann würde das Rentenniveau noch bis 2028 weiterhin bei 48% liegen. Erst danach gibt es kleine Abschläge, würde es kleine Abschläge und Senkungen geben. Und ganz wichtig ist einfach, dass das Rentenniveau nur ein einziges Parameter ist, was jetzt da gerade mit ins Feld geführt wird. Und am Ende ist es egal, ob das Rentenniveau bei 48, 38 oder 58% liegt. Das haben Sie nämlich gerade ja sehr gut erkannt. Es gibt trotzdem noch Menschen, die kleine Renten haben und es gibt Menschen, die sehr große haben. Und wenn wir etwas prozentual festlegen, dann profitieren vor allem diejenigen, die sowieso schon eine höhere Rente haben und eben nicht diejenigen, die derzeit kleinere Einkommen im Alter
haben. Und zur Frage, ob sich ja, alle einzahlen genau, sollten, ja, also auch genau. Beamte zum Beispiel, die sind ja gar nicht in dem System drin.
Ja, das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt, aber ändert nichts am demografischen Problem, was wir haben. Das heißt also mehr Ältere als Jüngere, die einzahlen. Wenn wir jetzt sagen würden, künftig zahlen auch alle Beamten, alle Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung ein, führt das ja zwangsläufig dazu, dass diese Menschen irgendwann auch Ansprüche haben. Das heißt, sie möchten aus dem System eine Rente erhalten. Und insofern ändert das nichts, sondern wir müssen wirklich neuralgische Punkte angehen und eine Kapitaldeckung einbauen in die gesetzliche Rente, um uns einfach unabhängiger zu machen von der demografischen Entwicklung. Das wäre ein ganz wichtiger und richtiger Schritt, weil in anderen Bereichen mache ich das auch. Ich setze nicht immer bei einer Kapitalanlage alles nur auf eine Karte, sondern ich streue. Und das würden wir in dem Bereich machen.
Ja, da gehen wir später noch mal intensiver drauf ein, auf das Generationenkapital und das, was die FDP darüber hinaus eigentlich wollte, nämlich die sogenannte Aktienrente. Aber wir bleiben vielleicht noch bei dem Hörer, Herrn Schönrock, und der Frage, ob nicht eigentlich alle einzahlen sollten. Dazu Herr Birkwald bitte von der Linken.
Herr Schönrock, selbstverständlich. Wir brauchen eine Erwerbstätigenversicherung, also dass alle Menschen mit Erwerbseinkommen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und ja, die haben hinterher auch Ansprüche. Aber da könnte man, wie das in anderen Ländern auch üblich ist, eine Beitragsäquivalenzgrenze einführen, sodass Menschen mit sehr, sehr hohen Rentenansprüchen dann etwas weniger erhielten. Das ist möglich. Ich muss aber noch zur Aufklärung beitragen, weil immer sehr verschiedene Rentenniveauzahlen durch die Welt geistern. Anfang des Jahrtausends hatten wir ein sogenanntes Netto-Rentenniveau. Da kommen Ihre 70% oder 65% her. Da wir jetzt die nachgelagerte Besteuerung der Renten haben, können wir diesen Parameter nicht mehr nutzen.
Das wurde umgestellt. Bisher war es so, dass die Beiträge besteuert
wurden. Deswegen will ich es übersetzen.
Jetzt werden die Renten besteuert.
Die 70% Netto-Rentenniveau von Anfang des Jahrtausends, das sind die 53% Sicherungsniveau vor Steuern, die Gewerkschaften, Sozialverbände und die Linke fordern. Und eins muss man an der Stelle unbedingt sagen. Wer hier mit absoluten Milliardenbeträgen um sich schmeißt, der ist nicht seriös. Da kann ich auch sagen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen jedes Jahr 100 Milliarden Euro bezahlen, weil SPD und Grüne unter Beifall der CSU und der CDU und der FDP das Rentenniveau abgesenkt haben. Und in unserer Sachverständigenanhörung haben mehrere Sachverständige die Dinge ganz anders gesehen und auch für ein Rentenniveau von 53% sind sie entsprechend eingetreten. Was ich allerdings nicht will, und das will ich auch zu Herrn Jeckel sagen. Ja, vorneweg sollen Bundestagsabgeordnete einzahlen. Da habe ich als Linke einen Antrag in den Bundestag eingebracht, den haben leider alle anderen abgelehnt. Warum? Weil die Bundestagsabgeordneten über die Höhen der Renten der 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner heute und auch in Zukunft entscheiden. Was ich aber nicht will, ist, dass Kapitalerträge mit Rentenbeiträgen versehen werden. Warum? Die Renten sind eine Lohnersatzleistung. Wenn Sie aber 5 Wohnungen in der Kölner Innenstadt haben, für die Sie 5.000 Euro Miete bekommen, dann fallen die ja nicht weg, nur weil Sie 65, 66 oder 67 Jahre alt geworden sind. Und dann hätten Sie Ihre Rente plus die Mieterträge und dann hätten einige Rentnerinnen und Rentner extrem hohe Alterseinkommen und bei anderen fehlt das Geld. Und was Anja Schulz eben gesagt hat, ist an der Stelle richtig. Wir brauchen auch für die Armen entsprechend einer Lösung. Da bin ich für eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente. Ein hohes Rentenniveau, das ist Prophylaxe. Das verhindert Altersarmut und sichert Lebensstandard.
Also eine ganze Menge Vorschläge, die da im Raum stehen, was man anders machen könnte. Ich möchte aber an der Stelle wieder zurückkommen auf die Reformpläne der Ampelregierung, die jetzt derzeit im Bundestag beraten wird und in den nächsten Wochen dann wohl verabschiedet wird in der einen oder anderen Form. Martin Rosemann von der SPD, ich möchte auf Sie nochmal zurückkommen. Stefan Stracke von der CSU hat ja seine Position geäußert, dass diese Reform eindeutig auf Kosten der Jungen gehe. Und er hat ja auch durchaus prominente Experten auch auf seiner Seite, der Ökonom und Rentenexperte Manfred Werding, der spricht von einer Abkehr der langjährigen Politik, die Lasten auf Jüngere und Ältere gleichmäßig zu verteilen. Auch der Bundesrechnungshof, der hat ja scharfe Kritik geübt. Er hat geschrieben, die Pläne begünstigten vor allem die Babyboomer-Generation. Junge und künftige Jahrgänge würden belastet. Generationengerechtigkeit sei nicht gegeben. Was machen Sie mit dieser Kritik?
Naja, also die Meinungen in der Expertenanhörung über die Frage Generationengerechtigkeit, die gingen auseinander. Und der Experte der gesetzlichen Rentenversicherung hat gesagt, wir können die Auswirkungen aufzeigen, aber am Ende ist die Frage, wie Sie das hinsichtlich der Gerechtigkeit bewerten, eine Frage der Bewertung. Und ich will nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, diese 800 Milliarden führen völlig in die Irre. Da hat der Kollege Matthias Birkwald absolut recht. Sie müssen das ja zumindest mal auf das Bruttoinlandsprodukt beziehen, das Sie in 20 Jahren haben. Wir haben im Moment gemessen am Bruttoinlandsprodukt Rentenausgaben in Deutschland, die liegen unter dem europäischen Durchschnitt. Und wenn wir jetzt diese Niveausicherung machen, dann werden wir ungefähr den Durchschnitt aller europäischen Mitgliedstaaten mittelfristig erreichen. Und wir werden keine Verdopplung der Beitragszahlen haben, sondern wir werden eine Erhöhung um 1 Prozentpunkt haben. Also ich glaube, man muss einfach mal diese
Das zahlen die aktiv Arbeitenden.
Ja, aber sie bekommen dafür ein Rentenniveau, das eben gesichert ist und das eben deutlich höher über dem liegt, was wir haben würden, wenn wir diese Reform nicht machen würden. Und wir wissen ja auch aus Befragungen zum Beispiel von Gewerkschaften, beispielsweise von der IG Metall, dass auch jüngere Beschäftigte bereit sind, einen Stück weit höheren Beitragssatz zu zahlen, wenn sie dafür auch eine Niveausicherung bekommen. Wofür sie nicht bereit sind, ist einen höheren Beitrag zu zahlen und nichts dafür zu bekommen, nämlich noch ein sinkendes Rentenniveau. Und es ist halt nicht so, wie Anja Schulz gesagt hat, dass das Rentenniveau keinen Einfluss hätte. Wir reden hier auch nicht über Besserverdienende in der Rente. Also wir haben ja hier eine Beitragsbemessungsgrenze, darüber zahlst du überhaupt gar keine Beiträge. Das heißt, wenn wir über denjenigen reden, der ordentliche Renten bekommt, dann ist es der Facharbeiter in Deutschland. Dann ist es der Angestellte im öffentlichen Dienst. So, über die reden wir dann. Und diese Leute haben ja nun keine üppige Rente. So, das heißt, da ist schon die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Leistung um? Hier wird immer erzählt, Arbeit und Leistung müsse sich lohnen. Ja, das braucht man einem Sozialdemokraten nicht zu erzählen, absolut. Aber das spiegelt sich natürlich auch in der Rente wider. Und wir stehen dafür, dass sich Arbeit eben auch für alle Generationen auch in der Rente lohnt.
Ellen Rosoué hat uns geschrieben, eine E-Mail. Sie schreibt uns zum Thema, ich würde es gut finden, wenn jeder Bürger in die Rentenkasse einzahlen muss, dass es Beamten nicht so leicht gemacht würde, beispielsweise viel früher in Pension zu gehen und trotzdem noch genug Bezüge zu bekommen und dass eine Grundrente eingeführt würde. Das ist die Meinung von Ellen Rosoué. Und Herbert Retzer schreibt uns, Rentenbezüge und Pensionsbezüge, die müssten gleichgestellt werden. Derzeit werden Pensionen nach dem letzten Gehalt berechnet und ausbezahlt, Renten aber werden aus den im gesamten Arbeitsleben erworbenen Rentenpunkten errechnet und ausbezahlt. Das ist sicherlich ein Punkt, den wir vielleicht später nochmal antippen können. Zunächst möchte ich aber aus Kassel unsere nächste Hörerin begrüßen. Das ist Frau Reichert. Schönen guten Morgen. Was ist denn Ihr Blick auf das Thema?
Ja, einen schönen guten Morgen. Also ich möchte da im Anschluss auch an das, was Frau Anja Schulz gesagt hat, da nochmal sozusagen das erweitern. Vielleicht einfach mal ein ganz persönlicher Blick.
Sehr gerne.
die Situation, die ich auch erlebt habe. Meine Mutter hatte eine sehr gute Rente, da sie mit einem Arzt verheiratet war. Und sie hat dann immer gesagt, ich habe da womit habe ich das eigentlich verdient, diese Rente? Also ich meine, nur weil ich mit einem Arzt verheiratet war. Und sie hat sozusagen das dann sozial ausgeglichen. Also sie hat das einfach weitergegeben an andere Menschen. Das fand ich sehr in Ordnung, dass sie das gemacht hat. Aber ich finde, das könnte ja, also ich habe den Vergleich gehabt zu meiner Rente. Also wenn ich eine Rentenerhöhung hatte, das war minimal. Ja, also das war einfach, das war überhaupt nicht dem geschuldet, was eigentlich inzwischen die Teuerungsrate war. Und bei meiner Mutter war das richtig, das war richtig was. Ne? Und ich finde, das ist überhaupt nicht sozial kompatibel, sowas. Also diese gleiche prozentuale, dieser gleiche prozentuale Anstieg. Es müsste gestaffelt sein. Also dass meinetwegen bei besser verdienen, wer braucht mehr als 2000 Euro im Monat? Das können Sie mir sagen. Also ich meine,
also eine Deckelung sozusagen.
Eine Deckelung. Und dass die eben so viel verdienen, dann einfach eine Deckelung haben auf einem bestimmten Prozentsatz und dass eine Steigerung bei immer geringer werdenden Renten vonstatten geht. Das wäre auch, sagen wir mal, ein generationsgerechtes Verfahren.
Ja, Frau Reichert, danke Ihnen schon mal für den. Bleiben Sie bitte auch am Telefon. Wir möchten die Frage an Matthias W. Birkwald weitergeben. Die Linke, ich könnte mir eigentlich vorstellen, grundsätzlich hört sich das für einen Linken gar nicht gut an.
Es hört sich gut an, aber wenn man dann genau hinguckt, dann hat das viele Hasenfüße. Also zunächst einmal hat die gesetzliche Rente in diesem Jahrhundert die Teuerungsrate geschlagen. Also die Renten sind dadurch, dass sie an die Löhne angekoppelt sind, stärker gewachsen als die Inflation. Das galt nicht in jedem Jahr, selbstverständlich. Wir hatten ja Jahre mit sehr hoher Inflation, aber im Grundsatz auf über 20 Jahre gesehen lagen die Steigerungen darüber. Ein gleicher prozentualer Anstieg sei falsch, sagen Sie, Frau Reichert. Nun haben wir in der Rente grundsätzlich das Prinzip der Äquivalenz. Das heißt, wer mehr arbeitet, wer fleißiger ist, wer Nachtschichten macht, in Wechselschicht arbeitet, sonntags arbeitet, Zuschläge kriegt, kriegt dadurch ein höheres Gehalt.
Ist das auch ein linkes Prinzip?
Leistung, ja, selbstverständlich. Leistung muss sich wieder lohnen. Deswegen brauchen wir höhere Löhne, deswegen brauchen wir einen höheren Mindestlohn, weil Leistung ist nicht, wenn Aktionäre sich was in die Taschen stecken ohne Arbeit, sondern Leistung ist, wenn die Krankenschwester und der Fliesenleger und der Schichtarbeiter und die Kassiererin arbeiten. Also deswegen muss man sehen, dass wir schon dafür sorgen, dass diejenigen, die sich fortbilden, die deshalb ein höheres Einkommen haben, die eine längere Ausbildung haben, dadurch dann ein höheres Gehalt haben, höhere Rentenbeiträge zahlen, dann auch später eine höhere Rente kriegen. Aber in einem Punkt könnte ich mir vorstellen, sind wir uns einig. Das darf man alles nur machen, wenn dafür gesorgt ist, dass auch für unsere Alten Grundgesetz Artikel 1 gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dazu bräuchten wir keine Grundrente, sondern eine echte solidarische Mindestrente, sodass alle diejenigen, die aus welchen Quellen auch immer im Alter derzeit als Alleinstehende auf weniger als 1250 Euro im Monat netto kommen, das ist die Armutsgrenze der Europäischen Union, einen entsprechenden Zuschlag erhielten. Unser Nachbarland Österreich hat sogar 3 Mindestrenten und die höchste nach 40 Jahren Arbeit liegt da über 1600 Euro. Ich glaube, das wäre auch ein Weg, wo man zum selben Ziel kommen könnte.
Ja, schönen Dank nochmal für Ihre Impulse. So eine Mindestrente, Grundrente wird es nicht geben. Das ist jedenfalls nicht die Planung der aktuellen Regierung. Was aber Teil der Rentenreform ist, ist das sogenannte Generationenkapital. Die FDP, die wollte ja ursprünglich ein sogenanntes Aktienkapital einführen. Ein Teil der Rentenbeiträge, nämlich 2%, sollten in Staatsfonds oder zertifizierte individuelle Aktiendepots investiert werden. Da hat sich die SPD aber quergestellt. Das wollte sie nicht. Kompromiss ist das sogenannte Generationenkapital. Nicht die Beitragszahler, die investieren in Zukunft in Aktien, sondern der Staat nimmt Kredite auf. Bis 2035 soll ein Kapitalstock auf 200 Milliarden Euro wachsen. Der Staat investiert dann zum Beispiel in ETFs, in diese Fonds. Ab 2035 sollen jedes Jahr 10 Milliarden Euro an Renditen in das Rentensystem fließen. Christian Lindner, der Parteichef und Finanzminister, der spricht von einer Zäsur in der deutschen Rentenpolitik. Allerdings sind 10 Milliarden im Vergleich fast weniger als nichts. Der CDU-Politiker Frau Schulz von der FDP, der CDU-Politiker Matthias Mittelberg, der spricht von einer Lachnummer.
Natürlich könnte es mehr sein, aber die Frage ist ja immer, wann fangen wir dann an? Und ich glaube, der Weg ist da das Ziel, dass wir jetzt starten, endlich eine Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente implementieren. Und anders als vielleicht gerade Matthias W. Birkwald dargestellt hat, finde ich schon, dass das eigentlich auch eine linke Idee sein sollte oder ist es sogar, nämlich die Beteiligung der Menschen am Produktivkapital. In dem Moment, wo ich mich an einem Aktienunternehmen beteilige, bin ich quasi, wenn auch nur in ganz kleinen Teilen, ja auch Anteilseigner an der Stelle.
Das Aktionärswesen so. als linke Idee.
Na, ein bisschen hat Frau Schulz schon recht. Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, da ist schon was dran. Aber das gehört zum Teil der privaten Vorsorge. Und da sage ich, private Altersvorsorge heißt private Altersvorsorge, weil sie privat ist. Das sollte man nicht im Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung machen.
Frau Schulz, bitte, Sie wieder.
Gehört zu einem zur betrieblichen Altersvorsorge.
Ja, richtig. Frau Schulz, bitte, eine Lachnummer. Sie wollten fortsetzen.
Ja, richtig. Also wir starten jetzt mit 12 Milliarden in diesem Jahr, was sich jedes Jahr nochmal um 5% steigert.
Das heißt, der Staat nimmt 12 Milliarden Schulden in die Hand und investiert in diesen Fonds
und
dann steigert sich das.
Mhm. Und warum ist das in Ordnung und warum kann man das nicht mit einer Privatperson vergleichen, die vielleicht zur Bank geht, sagt, ich möchte einen Kredit aufnehmen und dann in Aktien spekulieren? Das ist ein Riesenunterschied, denn der Staat hat eine hervorragende Bonität. Wenn wir uns 10-jährige Bundesanleihen angucken, liegen wir aktuell bei 2,5%. Wiederum kann dieses Geld sehr, sehr langfristig und nicht kann, sondern soll es sogar sehr, sehr langfristig angelegt werden, nämlich die nächsten 15 Jahre und das Ganze am Aktienmarkt. Also da soll auch nicht in ETFs oder so gespart werden, sondern schon in Einzelaktien an der Stelle. Und mal angenommen, wir hätten das schon im letzten Jahr gemacht, wären aus 10 Milliarden, die im letzten Jahr angelegt werden sollten, schon 1 Milliarde mehr geworden. Warum? Weil im letzten Jahr der Aktienmarkt sich hervorragend entwickelt hat. Dabei ist ganz wichtig, der schwankt natürlich.
Nicht in jedem Jahr so.
Genau, der schwankt natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man berücksichtigen. Und deswegen spielt auch diese lange Laufzeit, die wir jetzt planen, da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Ziel ist es, mit den Erträgen aus dem Generationenkapital dann die Beitragssatzanstiege ein wenig abzuflachen.
Ja. Ein wenig heißt 2,5 Kölsch in 2040 in heutigen Werten und 3,5 Kölsch in 2045 in heutigen Werten, sage ich hier aus Köln.
Was ist doch eine Martin Rosenmann von der SPD, darf ich da eine Frage anschließen? Wird der Staat damit zum Zocker?
Nein, das wird er nicht. Denn das ist ja auch die Aufgabe einer Stiftung. Stiftung Generationenkapital. Und uns war es wichtig, dass das eben außerhalb der Rentenversicherung passiert und dass es da insofern nur eine Verbindung gibt, als dass die Rendite dann genutzt wird, um die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu entlasten.
Aber es gibt viele Menschen in Deutschland, denke ich mal, die, wenn sie das hören, denken, mein Gott, was macht jetzt die Regierung hier mit unserer Rente, dass wir hier an die Börse gehen?
Nein, die Rente geht ja nicht an die Börse. Mhm. Sondern das hat ja Frau Schulz richtig erklärt, dass die Stiftung Generationenkapital, die hat drei Möglichkeiten, wie sie Einnahmen erzielen kann. Das eine ist Übertragung von also Einlagen, also quasi zum Beispiel Beteiligung des Bundes an Unternehmen. Das zweite ist, dass der Bund einen direkten Zuschuss zahlen könnte an die Stiftung. Und das dritte ist, dass sie sich zu Konditionen des Staates am Kapitalmarkt einen Kredit holt. Da wird überhaupt kein Geld aus der Rentenversicherung verwendet. Das war für uns Sozialdemokraten auch ganz wichtig, als wir das verhandelt haben. Wir waren eben gerade nicht dafür, dass individuelle Beitragsmittel verwendet werden, um dies an der Börse anzulegen.
Also der Staat zockt nicht.
Der Staat zockt nicht. Und ich will auch nochmal sagen, weil das so ein bisschen untergeht, die ursprüngliche Idee der FDP war ja, einen Teil der Beitragsmittel zu nehmen.
Habe ich gerade erwähnt, das Aktienkapital.
Genau, Aktienrente und damit im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung individuelle Anwartschaften, also kapitalgedeckte Anwartschaften aufzubauen. Und da waren wir nicht dafür. Und zwar vor allem deshalb, weil das erstmal Rentenkürzungen bedeutet hätte. Ja, weil das Geld brauche ich ja, um die aktuellen Renten zu bezahlen im Umlagesystem. Und deswegen, wenn ich einen Teil der Beiträge nehme und ich lege es am Kapitalmarkt an, dann habe ich weniger, um die aktuellen Renten zu zahlen. Und für Rentenkürzungen stehen wir nicht zur Verfügung. Deswegen haben wir die Aktienrente abgelehnt. Und wir haben auch gesagt, das Thema kapitalgedeckte Altersvorsorge für Beschäftigte, dafür ist der Ort aus unserer Sicht nicht die gesetzliche Rentenversicherung, sondern eine betriebliche Altersvorsorge, die am besten durch die Gewerkschaften, die Arbeitgeber im Rahmen der Sozialpartnerschaft organisiert wird.
Lutz Urban, er schreibt uns, Zitat, was mich wirklich bestürzt, ist die blinde Anspruchshaltung der Rentnergeneration, die von einigen Hörern geäußert wurde. Das Zitat Grundversprechen, dass man im Alter gut leben können muss, muss man dahin abändern, dass jung und alt ein gleich gutes Leben ermöglicht werden muss, egal wie gut oder schlecht das sein mag. Das ist die Meinung von Lutz Urban. Und Herr oder Frau Schmidt hat uns geschrieben, mit Blick auf die FDP, Zitat, Aktienspielchen, wie sie die FDP vorschlägt, ändern überhaupt nichts, denn gerade denjenigen Leistungserbringern, die nur eine kleine Rente erwarten können, fehlt schon heute das Geld, um damit auch noch spekulieren zu können. Da sollten sich FDP und Unionsparteien zunächst erstmal für armutsfeste und teilhabegerechte Löhne einsetzen, um am Ende eben auch die Jüngeren nicht über Gebühr belasten zu müssen. Das ist die Meinung von Herrn oder Frau Schmidt. Und aus der Nähe von Pforzheim hat uns unser nächster Hörer angerufen. Das ist Herr Oesch. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten
Herzlich
Morgen.
Herzlich willkommen. Was ist Ihr Punkt?
Ja, also ich habe zwei Punkte. Das eine geht in Rückblick und das andere in die Zukunft.
Okay.
Im Rückblick denke ich, dass in der Diskussion immer gesagt wird, ja, also vor 60 Jahren hatten wir so ein günstiges Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern. Da muss man natürlich berücksichtigen, dass die ganzen toten Soldaten keine Renten gekriegt haben damals. Aber die Kriegerwitwen und die Kriegsversehrten waren Belastungen, die wir heute nicht haben in unserem Rentensystem. Das wird immer gar nicht zum Ausdruck gebracht. In die Zukunft. Jedes Rentensystem muss im Prinzip, ist meine Meinung, die Jungen zu Schuldnern machen und die Alten zu Gläubigern, damit die im Alter eben ihre Ansprüche dann bekommen können. Und das kann auf verschiedene Weise geschehen. Entweder werden die Jungen im Umlagesystem zu Schuldnern gemacht oder dadurch, dass die Alten eben kapitalgedecktes Vermögen anhäufen, dann sind sie die Gläubiger und irgendjemand ist dann der Schuldner, wo dann also auszahlt im Alter. Das heißt also, um diese Tatsache, dass die Jungen die Last tragen, kann sich keine Reform drücken und kann sich auch kein Systemwechsel drücken.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Oesch aus Pforzheim. Vielleicht Matthias W. Birkwald dazu.
Ja, Herr Oesch, da ist viel dran, weil es muss immer aus dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt das finanziert werden, was die Alten und die Rentnerinnen und Rentner bekommen. Das ist egal, ob Umlageverfahren oder Kapitaldeckungsverfahren. Aber ich will an der Stelle einmal sagen, dass wir nicht Rentnerinnen und Rentner mit Seniorinnen und Senioren verwechseln dürfen. Es gibt Rentner, die sind 20 Jahre alt. Die haben eine Waisenrente. Es gibt Rentnerinnen, die sind 48 Jahre alt. Die haben eine Witwenrente, eine Hinterbliebenenrente. Es gibt auch Beitragszahler, die sind 35, 45, 55 oder auch 65 Jahre alt. Und das sehen Sie schon daran, dass in allen politischen Jugendverbänden der im Bundestag vertretenen Parteien die Bio-Klippe bei 35 liegt. Das heißt, nicht die Jungen zahlen für die Alten, sondern die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, auch die 50, 60 und 65-Jährigen, die noch arbeiten, zahlen für die Rentnerinnen und Rentner. Und das sind überwiegend Altersrentner, aber eben auch andere Rentnerinnen und Rentner. Und deswegen darf man auf gar keinen Fall jung gegen alt ausspielen. Und zur Wahrheit gehört auch, Martin Rosemann hat es korrekterweise vorhin schon angedeutet, dass wir von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre höhere Rentenbeiträge hatten als heute. Das heißt, dass die heutigen Rentnerinnen und Rentner 30 Jahre lang auch höhere Beiträge hatten als heute. Und was wir Babyboomer aushalten mussten, das können auch die Jungen aushalten. Das ist dann generationengerecht.
Ich möchte zurückkommen auf das Stichwort Generationenkapital. Ist ja ein wichtiges Element jetzt der Reform, die da ansteht. Der Staat, wie gesagt, nimmt Geld in die Hand über Schulden und investiert in Aktien. Das soll dann den Beitragsanstieg abdämpfen, tut es aber nur zu einem überschaubaren Teil. Stefan Stracke von der CSU, eine gute Idee?
Das Generationenkapital ist keine gute Idee. Also wir müssen ja zunächst mal vor Augen halten, durch die Pläne der Bundesregierung steigt der Beitragssatz um 4% auf einen historischen Höchstpunkt von 22,6%. Da gibt es ja noch viele weitere Risiken, die dahinter stehen. Das gilt auch nur, wenn die Zuwanderung auf 300.000 Mann und Damen tatsächlich stattfindet pro Jahr oder dass die Lebenserwartung weniger stark wächst, als in der früheren Zeit angenommen ist. Da sind also erhebliche Risiken dabei und das zahlen die Beitrags- und Steuerzahler. Und das bedeutet im Ergebnis weniger netto vom Brutto. Und da kommt jetzt der Glaubwürdigkeitstest der FDP. Geht's nach Lindner, der das alles für ausverhandelt erachtet und dass man es durchwinken kann? Oder geht's nach einigen aufrechten Liberalen, die sagen, Moment mal, das hat vielleicht mit Generationengerechtigkeit nichts mehr zu tun?
Das wäre genau meine Frage an die Frau
Schulz. Tatsächlich offen, aber Sie hatten nach dem Generationenkapital gefragt gehabt. Das ist ja im Grunde zunächst einmal nichts anderes als ein neuer Bundeszuschuss. Und die Zäsur, die jetzt stattfindet, ist jetzt, dass Schulden aufgenommen werden für die Rente. Das gab es tatsächlich noch nie.
Schulden, die übrigens nicht auf die Schuldenbremse angerechnet
werden. Genau, 200 Milliarden Euro, die an zusätzlichen Schulden aufgenommen werden. Und wenn Sie sagen, na gut, dann wird wenigstens ein bisschen die Steigerungen abgedämpft. Ja, 800 Milliarden haben Sie vorher erwähnt gehabt, sind die Rentenausgaben in Zukunft. 10 Milliarden sollen dann, wenn es gut läuft, über das Generationenkapital kommen. Da sieht man schon, das trägt doch nicht, auch vom Volumen her nicht. Und die Anlagezeiten sind viel zu kurz, gerade bei Aktien, da geht es rauf und runter. Da ist nichts von dem sicher an dieser Stelle und es ist auch nicht individuell. Und deswegen, statt Generationenkapital wäre es viel sinnvoller, in die betriebliche Altersvorsorge oder die private Alterssicherung zu gehen. Das würde Sinn machen, weil es dann nutzt auch dem Einzelnen etwas. So ist es nur ein Bundeszuschuss der Schuldenfinanzierung.
Das ist ja interessant, dass wir jetzt mal von Herrn Stracke einmal hören, was er gerne will. Weil ich meine, er hat sich ja sehr zurückgehalten, aber was sich ja hier durchzieht, ist, dass CDU und CSU ja alles schlecht finden. Aber nicht erkennen lassen, was sie eigentlich selber wollen. Jetzt hat Stefan Stracke gesagt, er will mehr in die Betriebsrente gehen. Dann sage ich mal, wir machen ja nicht nur dieses Rentenpaket 2, sondern wir machen auch noch ein Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ja, das ist schon vom Kabinett beschlossen, liegt im Parlament. Das heißt, wir werden genau in die Betriebsrente weiter investieren, was wir in der Großen Koalition auch begonnen haben, noch weiter ausbauen, dass vor allem Geringverdiener weiter stärker gefördert werden. Aber ansonsten wäre es ja mal interessant zu hören, was die Union eigentlich will. Ja, also hier wird viel kritisiert, aber man lässt im Unklaren, was man eigentlich will. Und mir drängt sich der Verdacht auf, dass die Union möglichst gar keine Diskussion über die Rente haben möchte, weil sie sich nicht, weil es keine Klarheit darüber gibt, wie geht es denn mit dem Rentenalter weiter. Es gibt ja einige in der Union, die sagen, ja, muss über 67 hinaus gearbeitet werden. Ja, das Rentenalter muss weiter steigen über die 67 hinaus. Mit der Lebenserwartung koppeln. Ja, jetzt sagt Herr Merz, er will das vielleicht lieber nicht im Wahlkampf sagen. Ja, die Union steht offenbar für nichts und wenn, dann dafür, dass man höhere Beiträge zahlt, länger arbeitet und weniger Renten bekommt. So, und das ist mein Eindruck. Ansonsten keine Festlegung. Und das wäre ja mal interessant, Stefan Stracke, was hier die zweite große Volkspartei in Deutschland eigentlich, wo sie eigentlich hin will.
Herr Rosemann, das können wir gerne später nochmal aufgreifen. Aber
Sorry, dass ich da dazwischen gegangen bin. Mir fällt das halt immer wieder auf. Ja, es wird überall kritisiert.
Aber ich wollte das Wort jetzt Anja Schulz erteilen, denn wir waren ja an einem anderen wichtigen Punkt, nämlich der Tatsache, dass ja Christian Lindner, der Finanzminister und FDP-Parteichef, sich mit dem Hubertus Heil, dem zuständigen Minister für Rente, ja geeinigt hatte, die Eckpunkte vorgelegt hatte, präsentiert hatte auch. Dann gab es eine Einigung auch im Kabinett, das wurde dann alles nochmal vorgestellt. Und jetzt rudert die FDP zurück. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, sagt, das Gesetz sei noch nicht fertig. wichtig. Und Lars Klingbeil sagt, das, was verabredet ist von der SPD, natürlich der SPD-Chef, das, was verabredet ist, das muss kommen. Ich kann nicht verstehen, dass sich die FDP-Fraktion jetzt gegen ihren eigenen Parteivorsitzenden auflehnt. Frau Schulz, sieht so verlässliche Politik aus?
Zunächst einmal ist das ja ein ganz normales parlamentarisches Verfahren und ein ganz normaler Prozess.
Aber es gab auch eine Einigung.
Es ist ja, genau, wie beispielsweise auch beim Sicherheitspaket, wie bei der Krankenhausreform, die alle nochmal sehr geändert wurden im parlamentarischen Verfahren. Denn das sehen wir als Abgeordnete als unsere Aufgabe, die Gesetze, die Entwürfe, die uns vorgelegt werden, von der Regierung natürlich entsprechend anzupassen, das Ganze zu verbessern, das Ganze zu optimieren und darüber zu diskutieren.
Wollen Sie diese Aktienrente dann noch irgendwie durchsetzen?
Wir sind aktuell im Austausch, im ganz normalen parlamentarischen Verfahren. Das heißt, wir diskutieren untereinander, wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, sprechen das für und wider ab in den verschiedenen Bereichen. Und natürlich ist es nach wie vor für uns ein Thema, dass wir sagen, eine richtige Aktienrente nach schwedischem Vorbild würde mehr bringen. Weil dann hätten wir, wie es hier jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, individuelle Beitragskonten. Das heißt, jeder Einzelne könnte für sich erkennen, dass er eine höhere Rente bekommt.
Das ist eine Privatisierung statt Solidarität?
Es ist ja trotzdem so, dass es einen Pflichtbeitrag dann gibt, aber natürlich werden da die individuellen Lebensphasen dann besser abgedeckt in dem Bereich. Mit dem Generationenkapital schaffen wir im ersten Moment jetzt ja nur eine Abflachung des Beitragssatzanstieges. Und dazu würde ich gerne auch noch mal was sagen, denn es ist nicht ein weiterer Bundeszuschuss, denn dieses Vermögen wird ja nicht verbraucht, sondern nur die Erträge daraus. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, es wird sehr, sehr konservativ gerechnet. Wir haben 15 Jahre, wenn wir uns das angucken, könnten wir da von einer durchschnittlichen Rendite am Aktienmarkt von 8% rechnen. Im Gesetzentwurf sind lediglich 6% angerechnet. Gleichzeitig sind auch noch die Fremdmittelkosten, also das, was die Stiftung Generationenkapital an Kreditzinsen an den Bund zahlt, mit 3% festgeschrieben wurden. Die liegen jetzt aktuell auch deutlich darunter. Und alleine, mal angenommen, es wäre im letzten Jahr schon gestartet, wäre schon 1 Milliarde Ertrag in diesem Aktienportfolio dann zu finden sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch, dass wir den Menschen hier keine Angst machen. Wir wollen nicht am Aktienmarkt spekulieren mit der Rente. An der Rente an sich, zumindest mit dem Generationenkapital, ändert sich gar nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, da finde ich auch wichtig, dass wir die Menschen da, die Bürger damit ins Boot holen, ihnen keine Angst machen. Es ist keine Spekulation. Und spannend finde ich an der Stelle dann auch, aber da sind wir uns ja in den Regierungsfraktionen auch einig, dass es keine Spekulation ist, dass vielleicht aus linkerem Spektrum oft davon gesprochen wird. In dem Moment, wo aber hohe Dividenden ausgezahlt werden, heißt es dann, Reiche werden immer reicher. Und im nächsten Moment, wenn wir jetzt anlegen wollen in dem Bereich, das heißt, jeder soll davon profitieren, heißt es, dass Aktien Mist sind. Also da muss man schon irgendwie eine Waage finden. Und wenn wir uns andere Länder angucken, nicht nur Schweden, sondern viele andere Länder, die Kapitaldeckung in ihre Rentensysteme implementiert haben, erkennen wir einfach, dass es dort besser läuft.
Matthias Birkwald schüttelt den Kopf, aber bevor Sie reagieren können, möchte ich gerne den Hörer Herrn Pfeiffer aus Bad Dürkheim ins Spiel bringen. Der wartet nämlich schon ein bisschen. Herr Pfeiffer, was ist Ihr Punkt?
Ja, schöne Grüße aus Bad Dürkheim im Schwarzwald.
Ja, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie. Ich bin ein Babyboomer, Baujahr 1971 und zahle schon seit längerer
Zeit.
Dann
sind Sie schon nicht mehr Babyboomer.
Nur bis 69.
Bitte?
Dann sind Sie schon nicht mehr Babyboomer.
Gut, dann bin ich nicht mehr Babyboomer. Ja. Okay.
Kurz danach.
Ich zahle aber schon seit vielen Jahren ein in die Produkte Rürup, Riester. Und möchte natürlich auch aufgrund der Versicherungsberechnung, man muss sich das mal vorstellen, vielleicht wissen es die Herrschaften und Damen in der Gruppe auch, wir werden ja berechnet mit einem Erwartungsalter von 100 oder 105 Jahren in die verschiedenen Säulen ein und Lebenssituationen ändern sich. Die Produkte, die damals und die viele zum Teil abgeschlossen haben, sind so in der Wirtschaft für die Versicherungsbranche okay, für den normalen Steuerzahler, der die Beiträge aus dem Netto zahlt, natürlich nicht. Das heißt weiterhin, ich habe veränderte Lebenssituationen und brauche auch manchmal Geld vielleicht für andere Anschaffungen.
Können Sie das in eine zugespitzte Frage formulieren?
Diese Auszahlungsbeträge ran.
Ja, bitte. Wie ist Ihre Frage?
Und das ist sicherlich nicht Sinn und Zweck einer leistungsorientierten Säule, weil sich Lebenssituationen ändern. Da sollten sich auch mal die Politiker Gedanken machen, was man eigentlich damals für Produkte verabschiedet hat.
Okay, Herr Pfeiffer, danke Ihnen für Ihren Anruf. Die Frage geht an Stefan Stracke von der CSU.
Ja, tatsächlich besteht ja erheblicher Reformbedarf bei Riester. Da liegen jetzt auch erste Ideen vor von Seiten der FDP, von Bundesfinanzminister, wie man das besser aufstellen kann. Und tatsächlich sehen wir ja, dass die Abschlusskosten doch sehr, sehr hoch waren. Auch das Thema Garantie durch die Zinsentwicklung sich viel getan hat. Also Riester bedarf eines intensiven Updates. Und wir müssen halt auch weiterhin darauf achten, dass solche Vorsorge, die jedenfalls staatlich unterstützt wird, dann auch für das Lebensalter und für das Alter auch tatsächlich gebraucht werden.
Da gibt es ja Leute,
Herr Stracke, nicht früher.
Die sagen, dass diese Einführung der Riester-Rente im Prinzip dazu gedient hat, den Versicherungsunternehmen, dass sie sich die Tasche vollstecken
so
können.
Ist es.
Wie kann denn sowas passieren?
Nein, also tatsächlich ist es schon ein guter Sparvertrag, wenn Sie sich anschauen, was der Staat als zusätzliches Zuschuss gegeben hat. Ist das in Ordnung?
Ja, das
aber, die Zeit ist drüber hinweggegangen und wir hatten zu unserer Regierungszeit eigentlich ausgemacht, wir machen Grundrente und auf der anderen Seite eine Reform von Riester. Damals der damalige Bundesfinanzminister Scholz wollte das nicht und hat gesagt, nein, er verändert es nicht. Und daran stehen wir ja bis heute. Und tatsächlich braucht Riester eine Veränderung, weil wir natürlich eine verstärkte Kapitaldeckung brauchen und wollen für die Alterssicherung. Und dazu dient Riester allerdings in neuer Form und vor allem eine betriebliche Altersvorsorge, die besser aufgestellt ist als jetzt. Und da hat gerade die betriebliche Altersvorsorge mit vielen weiteren Bausteinen unglaublichen Vorteil. Und das sollten wir in den Blick nehmen. Ja. Und weniger das, was im Übrigen derzeit die Bundesregierung tut. Da bleibt mit dem Generationenkapital bei dem Einzelnen nichts.
Also was viele ja nicht wissen, ist, dass die Riester-Förderung, die ist übrigens sehr gut. Also die Kritik an den Produkten, die teile ich. Aber die Riester-Förderung, die sich vor allem an Geringverdiener und Menschen mit Kindern, Beschäftigte mit Kindern richtet, die ist sehr gut. Und die kann man auch in die betriebliche Altersvorsorge einbringen. Und zwar inzwischen attraktiv, weil wir die sogenannte Doppel-Doppelt-Verbeitragung in der Großen Koalition abgeschafft haben.
Das versteht jetzt keiner mehr.
Die Botschaft ist, dass die Riester-Förderung nicht automatisch sich auf Produkte der privaten Altersvorsorge beschränkt, sondern die kann genauso in die betriebliche Altersvorsorge eingebracht werden.
Aber zur Wahrheit gehört doch auch, dass Herr Pfeiffer recht hat, dass man bei vielen Riester-Verträgen, um nur die Beiträge nominal wieder rauszubekommen, 105 Jahre alt sein muss, werden muss. Wir haben in der Rentenversicherung Kosten von 1,2% Verwaltungskosten. Bei Riester sollten es mal 4% sein. In der Realität waren es aber 10 bis 25%. Das heißt, häufig geht die Förderung direkt aus der Tasche des Fiskus in die Tasche des Versicherungskonzerns und der Versicherte hat da gar nichts von. Und deswegen müssen wir die gesetzliche Rente stärken. Aber ich möchte zunächst auch noch mal sagen, was die FDP verschweigt, wenn sie von Schweden und Aktienrente redet. Nach 15 Jahren Aktienrente in Schweden bezogen die Schwedinnen und Schweden durchschnittlich gerade einmal 86 Euro von ihren insgesamt durchschnittlich 1355 Euro staatlicher Gesamtrente. Das sind bescheidene 6,4%. Das ist nicht so viel anders als Riester bei uns. Aber ich mache der FDP jetzt hier öffentlich ein Angebot.
Bitteschön, sind wir gespannt.
Wenn die FDP die Rosinenpickerei aufhört und über das schwedische Rentensystem ehrlich redet, dann ist auch die Linke bereit, über eine Zustimmung zum Generationenkapital nochmal nachzudenken. Aber erst dann, was meine ich? In Schweden sind alle Erwerbstätigen ausnahmslos ab 16 Jahren in der staatlichen Rentenversicherung organisiert. Die haben eine echte Erwerbstätigenversicherung. Gut so.
Inklusive Beamte.
Inklusive Beamte. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen dort 60% der Rentenbeiträge, die Beschäftigten 40%. Gut so. 90% der Schwedinnen und Schweden erhalten eine ausschließlich, also zu 100% von ihren Chefinnen und Chefs finanzierte Betriebsrente. Super, gut so. Und in Schweden gibt es eine Garantierente, genannte Mindestrente, die bis zu 850 Euro beträgt. Klingt niedrig, aber zusätzlich können Garantierentnerinnen und Rentner bis zu 700 Euro an Wohnkostenzuschüssen erhalten. Gut so. Und jetzt kommt der Knaller. Die Beiträge zu der in Schweden Prämienrente genannten Aktienrente die können die Schwedinnen und Schweden nicht wie in Deutschland nur von der Steuer absetzen. Die werden vollständig von der Steuer erstattet. Liebe Anja Schulz, wenn die 5 Punkte in Deutschland im Bundesgesetzblatt stehen, dann macht die Linke auch beim Generationenkapital
mit. Ich kann mir die Antwort vorstellen.
Genau, ganz
kurz,
also gerne.
Wir wollen einen Hörer noch reinholen. Ganz kurz, Frau Schulz, dazu. Bitte. Ah, jetzt hören wir gerade nichts mehr.
Nicht dran?
Offenbar.
Bin ich dran oder nicht?
Ich würde mal sagen, dann machen wir mit Ihnen weiter. Herr Reinhardt, ist das aus Goslar? Genau. Denn ich hatte den Eindruck, dass da offenbar die Leitung möglicherweise abgerissen ist. Aber wir machen einfach mal weiter und gucken, wie es weiter sich entwickelt. Herr Reinhardt, bitte.
Ist Ihre Frage? Wenn ich dran bin, dann fange ich jetzt einfach an.
Ja, bitte.
Ich hake auch bei der Betriebsrente ein. Tut mir leid, das war jetzt mein Thema, weil es mich direkt betrifft. Ich habe 25 Jahre im Monat brav und ordentlich 200 und der Arbeitgeber 10 Euro eingezahlt in meine Betriebsrente, die sich Entgeltumwandlung nennt. Möchte jetzt mal nicht sagen, wo. Jedenfalls so. Ich kriege die jetzt seit 2 Jahren und ich kriege jeden Monat 250 Euro raus. Also ich habe 25 Jahre jeden Monat 210 Euro mit dem Arbeitgeberanteil von 10 Euro eingezahlt und kriege jetzt jeden Monat 250 Euro raus. Davon muss ich aber noch Steuern zahlen, dass am Ende nicht viel bleibt. Und ich habe mal ausgerechnet, ich müsste uralt werden, um diesen Betrag zu erfüllen. Und zweitens ist es so, dass man mir versprochen hat, ich kriege voraussichtlich mehr als 500 Euro raus im Monat. Würde ich vielleicht kriegen, wenn wir keine Inflation hätten. Aber wir haben eine Inflation von fast 100% in den vielen, vielen 25 Jahren, also in den 25 100%? Jahren. Oder noch mehr?
Herr Birkwald schüttelt den Kopf.
Nein, 100% natürlich nicht. Wir hatten mal Jahre an Inflation mit 6, 7 und 8%. Ja. Derzeit sind es 2,2%.
Sie meinen zusammengerechnet Inflation. Wahrscheinlich, ne? Ja.
Also
Herr Reinhardt, ich danke Ihnen erstmal für den Anruf. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, bis die Sendung zu Ende ist. Wir möchten Ihre Punkte gerne einbringen an Frau Schulz, bitte. Von der FDP.
Ja, sehr gerne. Also ich würde erstmal noch zurückkommen auf Herrn Pfeiffer zum Thema Riester-Rente. Und zwar hinkt Riester vor allem an seinen starren Vorgaben. Also wir haben bei Riester die große Herausforderung und das sind natürlich in den Anfangsjahren auch hohe Kosten gewesen, die dort berechnet wurden. Da hat aber der Gesetzgeber ja reagiert dann. Die Garantie ist das größte Problem. 100% Beitragsgarantie bedeutet, dass die Versicherungen das Geld nur sehr, sehr konservativ am Kapitalmarkt anlegen können und das führt dazu, dass man gerade über so eine lange Laufzeit die Chancen des Kapitalmarktes nicht nutzen kann. Das wollen wir ändern mit einem Vorschlag, der von Christian Lindner jetzt...
Wir können das jetzt, glaube ich, nicht mehr so im Detail eingehen, weil
auf jeden Fall,
Sie sehen, die Uhrzeit geht mir auf 11.30 Uhr zu. Vielleicht können Sie noch kurz auf den Hörer noch eingehen.
Genau, also ich habe das gerade mal kurz, seine Zahlen, ich weiß nicht, ob ich mir die richtig mitgeschrieben habe, aber insgesamt müsste er dann ja um die 63.000 eingezahlt haben, kriegt jetzt 250 jeden Monat. Das heißt, nach 21 Jahren hat sich das Ganze amortisiert. Wichtig dabei ist aber, er hat nur das gerechnet, was eingerechnet wurde. Wenn er eine Entgeltumwandlung gemacht hat, hat er das aus seinem Bruttoeinkommen gezahlt. Das heißt, er hatte zum einen Sozialversicherungsvorteile während der gesamten Laufzeit und zum anderen auch einen Steuervorteil, sodass netto im Grunde von ihm nur ungefähr je nach Steuerklasse, je nach Familienstand und so weiter ungefähr die Hälfte er gezahlt hat aus dem Netto. Es wäre anders gewesen, wenn er es direkt von seinem Konto gezahlt hätte und insofern ist das schon eine gute Förderung.
Auf jeden Fall hat sich aber auch die gesetzliche Rente gekürzt.
Auf jeden Fall, ja, aber nur minimal. Also das wären ja nur irgendwie 10 Euro oder sowas, 20 Euro sein. Da wird nicht groß was...
Jetzt haben wir im Prinzip nur noch 30 Sekunden für die Sendung.
Auf jeden Fall müssen wir im Bereich der betrieblichen, der privaten und der gesetzlichen Reformen vornehmen. Und das machen wir jetzt auch. Eins nach dem anderen muss da reformiert und verbessert werden, sodass die Menschen Chancen haben, selber zu sparen. Dazu darf der Beitragssatz nicht zu enorm ansteigen in der gesetzlichen. Wir haben das nämlich in allen Sozialversicherungsbereichen. Die Pflege wird teurer, die gesetzliche Krankenversicherung wird im nächsten Jahr einen Beitragsanstieg haben. Und da müssen wir einfach ein gutes Verhältnis haben. Da müssen wir darauf achten, wenn wir von den Menschen fordern, betrieblich oder privat vorzusorgen, dass nicht nur in einem Bereich die Beiträge enorm steigen, sodass überhaupt noch die Möglichkeit besteht.
Geschenk für die Babyboomer, Last für die Jungen. Wie gerecht ist das Rentenpaket 2? Darüber haben wir in den letzten anderthalb Stunden diskutiert mit Matthias W. Birkwald von der Linken, mit Martin Rosemann, SPD, Anja Schulz, FDP und Stefan Stracke von der CSU. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs lebhafte Mitdiskutieren. Nach uns die Sendung Umwelt und Verbraucher mit meiner Kollegin Susanne Kuhlmann. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle mit Dank für Ihr Interesse Dirk Oliver Heckmann. Ihnen einen schönen Tag.